Record-Button ist gedrückt. Das hier blinkt rot, das hier blinkt rot. Alle beide blinken ja. Rot. Okay, ich drücke Uwe Knöpfe. So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe, mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Adi und hier ist er, das 50er unter der Linse, das Crescendo in der Komposition. Hier ist er, Michael Fritz.
Vielen herzlichen Dank, das war ein sehr schönes Intro. Das 50er unter den Linsen ist tatsächlich nach wie vor mein Liebling. Insofern sehr treffend.
Everybody's Darling ist ja. Das 50er. Der fette Allrounder natürlich.
Ja, 50 und 35 sind so die zwei, die einen fesseln.
Ein bisschen schmutzig und ein bisschen klassisch.
Bisschen schmutzig, bisschen klassisch, aber tatsächlich, glaube ich, kommt man bei fast allem mit 35 und 50 hin.
Sehr, sehr gut. Michi, schön, dass es geklappt hat, dass wir hier beide zusammen in der Box stehen, nachdem wir einmal verschoben hatten. Da war es ein bisschen angehauen und hier die Box ist ja natürlich auch quasi der perfekte Ort für eine Übertragung. Daher haben wir gesagt, aus Sicherheitsgründen verschieben wir ein bisschen. Und ich merke auch jetzt schon wieder, wie diese Box hier Stauwärme produziert innerhalb von allerkürzester Zeit, sobald die Tür zugezogen wird. Und wir haben noch nicht mal Sommer. Ed, Michi und Nale, dafür müssen wir, glaube ich, noch eine Lösung herstellen, sonst halte ich es hier nicht aus. So, du kennst das Spielchen. Genau, wir schauen erstmal immer kurz einmal in die Woche, was ist so passiert, was ist gelaufen, machen so eine kleine Rückschau. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich hatte tatsächlich gestern wieder Landratsamt Reutlingen bei uns. Wir machen für die HR-Mädels immer Bilder mit Konfetti. Das ist tatsächlich ganz nett, weil wir hier mal Konfetti rumwerfen in Form und Farbe des Landratsamts, des Corporate Designs. Und dieses Konfetti ist aus, das ist dieses Bastelpapier. Ich bin mir nicht sicher, wie das heißt.
Da kannst so Krepppapier, mit dem man ja, dann so ganz, Luftballons beklebt und
ganz zuleimt. Dünn auf jeden Fall. Also okay. Es fliegt, wie es will und es fliegt überall hin. Und tatsächlich haben wir seit dem ersten Shooting, ist drüben im West, kommt regelmäßig aus der Decke noch Konfetti gehagelt.
Aus der Decke?
Aus der Decke, das ist in diese schmalen Ritzen reingeworfen, weil wir das natürlich auch nach oben werfen. Und
dann klingt ja schon fast so schulemäßig, so Spuckröhrchen.
Genau, und es kommt immer mal wieder raus und findet sich in jeder Bodenklappe, in jeder Ritze da drüben. Und das war hier im Prinzip die Einweihung des neuen Studios, des noch nicht mehr ganz neuen Studios mit dem Konfetti. Das heißt, ab jetzt, wenn du nachher rüberläufst, wirst du noch ein paar Flocken sehen. Das bleibt jetzt so.
Sehr, sehr gut. Schnippeln wir das selber oder kaufen wir das so?
Das haben wir selber gestanzt, wenn ich mich recht erinnere. Und nach dem Shooting wird das immer wieder zusammengekehrt, in einen Karton gepackt und die nehmen das wieder mit und stellen es in den Keller.
Okay.
Und bringen das jedes Mal wieder mit. Also das war jetzt das vierte oder fünfte Mal.
Dass wir da natürlich also eine Stringenz in der Farbechtheit haben, was die Bilder angeht. Es wird immer wieder das gleiche Konfetti benutzt. Genau, und natürlich aus nachhaltigen Gründen tun wir das auch. Bilder mit Konfetti ist natürlich nicht ganz so easy. Da müssen zwei Situationen passen. Einmal das Gesicht und einmal das Konfetti, oder? Weil so, man hat ja wahrscheinlich einmal genau da Konfetti liegen, wo man es nicht braucht oder zu wenig oder zu viel oder
ja.
Klappt es? Aber bis jetzt auch schon gut trainiert, was das Motiv angeht.
Das ist, was das Motiv angeht, ja. Was die Position angeht, versuchen wir uns natürlich jedes Mal was Neues zu überlegen. Aber was so die Flugbahn des Konfettis angeht, und wir haben schon verschiedenste Sachen probiert mit von oben werfen, von der Seite werfen, pusten. Es ist einfach nicht vorherzusagen, wo das Zeug hinfliegt. Wir merken es jedes Mal wieder, es macht einfach, was es will. Deswegen brauchen wir da immer ein bisschen länger bei diesen Konfetti-Bildern. Dafür werden sie tatsächlich natürlich spektakulär.
Das heißt, die Physics haben wir noch nicht ganz im Griff. Kommt die halt einfach nicht aus der Blenderkiste, ja?
Genau, es kommt nicht aus der Blenderkiste. Du hast keine Parameter, die du beeinflussen kannst. Es macht wirklich, was es will. Es ist unglaublich.
Gut, aber das sollen die Bilder ja auch ein bisschen das Momentum mittransportieren. Das ist ja das Schöne dran.
So
alle quasi ein schönes Unikat. Ansonsten auch noch ein kleines Shooting, was DAX ein Partner war auch noch mal schnell da für ein Porträt, ein weiteres.
Genau. Da ist tatsächlich jedes Mal, wenn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin anfängt, ist einer der ersten Gänge zu uns fürs neue Porträt für die Webseite. Da hat man heute Morgen eine neue Kollegin.
Okay, sehr schön. Das heißt, wir nähern uns auch so allmählich in deine Rolle hier in der Kavallerie. Aber noch ein, zwei Schwanks von mir. Helios war da letzte Woche mit einem Kickoff zu einem neuen Projekt, das Ende April quasi fertig sein muss. Das versaut mir jetzt gerade ein bisschen die Woche. Nein, das versaut es mir natürlich nicht. Grüße gehen raus, treue Hörer. Aber das ist natürlich ein kleines Bömmchen, das da so zeitmäßig in meine Woche platziert haben. Aber es wird spaßig. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich bin richtig gespannt drauf. Am Freitag haben wir da mal den ersten Schulterblick. Genau, und was auch total ulkig war. Die waren da letzte Woche, ich glaube, Donnerstag, und wir hatten für die Anfang des Jahres mal zwei so Impulsentwürfe gemacht für einen Messestand für die Jobs in Future, also ein Azubi-Messestand. Hatten den rausgeschickt, quasi, ja, einfach ein PDF mit unseren paar Zeilen dazu, und aber nichts gehört, so einfach gar nichts. Und dann hatte ich mich schon irgendwie so gewundert, okay, haben sie jetzt nichts mit den Entwürfen angefangen oder hat es jetzt einfach, lag es jetzt voll daneben oder wie ging es weiter? Und dann hatte der Steffen so gemeint in dem Termin, ah ja, hier im Übrigen, Messestand ist umgesetzt, ist total cool geworden, haben den aufgebaut, zieht sein Handy raus und zeigt mir die Bilder, wie das Ding aufgebaut war.
Ah ja.
Und haben es dann nochmal angepasst in ihrem Sinne, was die Erlebnisstationen da anging und sowas. Ist echt cool geworden, aber es war total, total ulkig. Also die haben auch so ein bisschen diese Hands-on-Mentalität, deswegen haben wir dann einfach nichts mehr gehört und das Teil war fertig. Es hat eigentlich aber auch ganz gut getan, natürlich dann den Moment zu sehen, wo sich dann alles fügt und es dann ja doch irgendwie funktioniert hat. Klausurmotto steht, Juni gehen wir raus, völlig fertig in Wien. Das ist das, worunter wir alles stellen. Das heißt, wir wollen eher Haken machen als neue Themen anfangen. Bin ich auch gespannt, was wir da alles dann zu bieten haben. Und bei den einen oder anderen stehen Teamtage an, richtig? Bei dir auch? Bei dir ist April irgendwie so geplant?
Genau, war mal angepeilt. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir alle Zeit haben bei uns im Team. Das wirst du ja kennen, ist chronisch viel los. Und da mal bei allen Tag rausschneiden, ist immer ein bisschen knifflig. Aber das kriegen wir im April sicherlich hin.
Immer ein bisschen knifflig. Sollten wir aber machen, wenn wir die Möglichkeit haben. Es tut natürlich auch mal gut, so im Team wirklich intensiv einen ganzen Tag die Köpfe zusammenzustecken und über das eine oder andere Thema zu sprechen. So, über das eine oder andere Thema wollen wir sprechen. Michi, nehme ich heute eigentlich über dich. Head of Film, Foto, Video hier in der Cavalry. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir vielleicht als erstes mal die Getränke aufmachen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Wir haben zwar erst kurz nach Mittag, aber ich bleibe dem Konzept treu.
Das ist mehr als wichtig.
Ja. Das ist mehr als wichtig. Michi, mach ich dir deine.
An Gutem muss man festhalten.
An Gutem sollte man festhalten, so sieht es aus.
Ah, vielen Dank.
Ja.
Ist auch schön kalt.
Die Box verlangt es gerade. Zum Wohl.
Zum Wohl.
So, also fangen wir an. Seit wann bist du in der Kavallerie?
24.01.2014.
So genau weißt du das?
Das weiß ich noch ganz genau. Das war am Freitag.
Wer fängt denn dann am 24. an?
Ich habe am 24. an einem Freitag angefangen. Vielleicht erinnerst du dich noch, ehemalige Mitarbeiterin Claudi ist das, die kam ja später wieder, aber das ist das erste Mal gegangen im Januar. Mhm. Und damals waren wir ja noch nicht so um die 40 wie jetzt, sondern ich glaube 16 Leute, 17 Leute, sowas. Das heißt, wenn da jemand in der Grafik geht, dann hinterlässt er schon Spuren. Und da war der Plan, sie möglichst schnell zu ersetzen. Und ich hatte tatsächlich, wir hatten gerade in Stuttgart die Wohnung gekauft, haben renoviert und dann hatte Marc angerufen und gefragt, ob ich direkt am Freitag schon anfangen kann. Und dann haben wir schnell gemacht, sind umgezogen und dann war ich am Freitag hier.
Das heißt, er hat angerufen am Donnerstag, oder wie?
Er hat angerufen am Donnerstag und hat gesagt, ja, ob ich am Freitag denn schon anfangen könnte, statt praktisch Februar.
Statt quasi auf den 1. Die Woche hat bestimmt auf jeden Fall auch nochmal einiges gerissen.
Ja, der Freitag jetzt an sich so nicht, weil tatsächlich muss ich zugeben, ich hatte damals keinen Rechner hier. Also der Rechner war nicht fertig. Das heißt, sie waren dem Freitag da, war 2-3 Stunden in Gesprächen und bin dann wieder gegangen.
Michi, du musst kommen. Es brennt an allen Ecken.
Genau.
Und einen Rechner haben wir leider noch nicht hingestellt. Okay, ja gut, aller Anfang war in dem Fall vielleicht kurz schwer, aber mein Gott, du hast ja trotzdem auf jeden Fall reingeschafft. Das heißt, über 10 Jahre jetzt, ja?
Genau.
Okay, und witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, in der Kreation gelandet als Grafiker?
Als Grafiker, genau, als Art Director damals bin ich hergekommen. Tatsächlich gab es damals ja noch nicht so die Aufteilung in Teams, in Units. Da war noch ein bisschen, Also das ist was, was die Kavallerie immer noch hat und immer noch ausmacht, dieses Hands-on. Aber es war damals natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level, weil wir einfach weniger Leute waren und viel mehr Leute viel mehr unterschiedliche Sachen auch gemacht haben. Also viele Grafiker haben ihre Projekte selber gemanagt. Die Erfassung ging ganz anders, Angebote gingen ganz anders und so. Also es war schlichtweg eine Agentur mit viel weniger Leuten und viel weniger Strukturen dadurch natürlich. Das heißt, damals war auch der Übergang zwischen Text, Konzept, Grafik und sowas viel fließender. Ich habe damals tatsächlich schon auch Sachen gemacht in der Grafik, wo ich dann auch mal einen Text dazu geschrieben habe oder das Konzept und dann den Text mit dem Kunden abgestimmt und so Sachen. Das ist heute, ist es alles ein bisschen organisierter, sage ich mal. Kommt natürlich durchs Wachstum automatisch, dass man sich ein bisschen professionalisiert in der Struktur und in der Kommunikation nach außen.
Ja, absolut. Also es war ja, die Kompetenzfelder waren ja auch natürlich noch viel, viel weniger, die wir sozusagen mit im Angebotskasten hatten.
Ja, klar.
Und da hat jeder so alles ein bisschen gemacht. Thema Text, wie siehst du dich da?
Tatsächlich habe ich ganz ursprünglich mit dem Text angefangen. Ich habe mein erstes Praktikum habe ich im Text gemacht bei Lessing Müller in Stuttgart. Mhm. Die kennen wir auch, sind glaube ich auch in der GWA. Da haben wir Kontakt zu denen. Grüße an Volker Lessing, wenn er dann zuhört. Genau, da habe ich damals Praktikum gemacht und für Kercher Texte geschrieben. Das hat mir eigentlich sehr großen Spaß gemacht. Habe dann beim Studium aber tatsächlich eher die Grafik bevorzugt, weil Text natürlich auch was ist, was jetzt nicht... Werbetext ist jetzt nicht unbedingt das, was du studierst, sondern du studierst dann eher Germanistik oder sowas. Und das klang mir zu sehr nach Schule, wenn ich ehrlich bin. Und bin dann eher in die kreative Richtung, deswegen auch Mediengestalter geworden, einfach um mir so alle Türen ein bisschen offen zu halten. Das war das Ziel.
Björn schielt ja, glaube ich, immer ein bisschen rüber zu dir als Texter. Das ist ja auch immer so ein Argument, das er rauszieht. Björn, der Michi kann ja auch eigentlich sehr gute Texte schreiben.
Ja, das ist natürlich, das steigt und schwindet immer so ein bisschen mit der Auslastung der Textunit. Aber im Prinzip ist es schon so, dass ich hier und da auch mal einen Text schreiben kann. Es ist allerdings nicht meine Kernkompetenz, sage ich mal.
Du hast ja auch eine sehr, sehr analytische Art. Ich glaube, das ist natürlich was in Textthema mega gut reinspielt. Ich glaube, du durchdringst die Sachen sehr schnell.
Ja, es ist tatsächlich was mir sehr Spaß macht einfach auch. Also wenn ich für ein Produkt Grafik mache oder Texte schreibe oder auch Film oder fotografiere, dann weiß ich schon gern, was das Produkt macht, was es mit den Leuten macht, was es für einen Nutzen hat, wie es funktioniert. Das ist natürlich nicht immer bis ins Detail möglich. Gerade bei so Kunden wie KUKA oder im Maschinenbau, da werde ich nie alles verstehen. Aber so die Grundstruktur und wie es funktioniert, interessiert mich immer brennend. Deswegen bin ich bei vielen Kunden, also bei den meisten, sage ich mal, bei den allermeisten, für die ich auch Filme drehe und für die ich Videos mache und natürlich auch für die ich Grafiken gemacht habe, immer ziemlich weit drin in der Materie.
Das heißt, wir hatten ja auch schon öfters irgendwie ein bisschen diesen Themenbereich, dass unterschiedliche Kompetenzen, wenn man die zusammengeführt bekommt, das nochmal so eine richtige Kraft entwickeln kann und auch vor allem auch Verständnis bringt für andere Units und Themenfelder. Das ist ja auch so ein Thema, was du dann mit diesem Text ja auch teilweise erschlägst, wobei deine Kompetenzen ja da noch lange nicht aufgehört haben. Das heißt, da entwickelt sich ja dann auch immer was raus, wenn man mehrere Sachen zusammenführen kann und so ein bisschen diese Perspektive auch ändern kann, Scheuklappen noch mal ein bisschen aufmacht und nicht nur auf seinen Bereich gucken kann oder bewerten kann auch.
Ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Tatsächlich hat mich das auch so ein bisschen begleitet in meinem Werdegang, auch in der Kavallerie speziell. Dieses überall so einen Blick reinwerfen, überall wissen, was ungefähr was möglich ist, was wann reingeholt werden sollte. Also es ist schon hilfreich, in jedem Bereich mal ein bisschen drin gewesen zu sein. Ja.
Und das heißt dann quasi den Start als Grafiker, das heißt ganz klassisch Layouts, Kampagnenlayouts, alles Mögliche, auch viel Druckerzeugnisse damals noch, viel Reinzeichnungsgeschichten. Und dann kam ja irgendwann mal, hat sich so ein bisschen dieser Change-Prozess bei dir eingeschlichen. Wann hat denn das angefangen?
Ich kann tatsächlich den Finger gar nicht so genau drauflegen, wann das angefangen hat. Es war, ich glaube... Ursprünglich war Grafik schon was mir richtig Spaß gemacht hat und es macht mir auch weiterhin Spaß. Ich mache das ja immer noch ab und zu. Das ist allerdings tatsächlich was ich, wenn ich es 40 Stunden die Woche mache, ist es mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Deswegen kann dann der kreative Prozess beim Gestalten ist einfach nochmal was anderes als jetzt beim Film oder beim Fotografieren. Das heißt, Du fängst ja oft mit einem weißen Blatt Papier an, holst dir Inspiration und auch bei Broschüren und sowas ist am Anfang, liegt alles erstmal quer drin, wild drin und hat noch wenig Struktur, wenig Raster, damit es einfach mal frei ist. Und das ist tatsächlich ein Moment, der mir nicht ganz so liegt, dieses komplett ohne Gerüst, ohne Raste. Wahrscheinlich ist deswegen Reinzeichnung auch so meins geworden, dass ich dann alles wieder in Ordnung bringe. So Lektoratsgeschichten und sowas, das war einfach was mir gelegen hat, was ich gut konnte, was jetzt nicht unbedingt die große Erfüllung bringt, sage ich mal. Ich habe das damals immer verglichen mit so Aufräumen nach einer Party. Ein bisschen. Wenn jemand ein geiles Design gemacht hat, schöne Broschüre gemacht hat und dann kommst du zu dir und du suchst erstmal irgendwo Anhaltspunkte für ein Raster und versuchst das Ganze ein bisschen in Ordnung zu bringen und den Text zu fixen und so. Das macht schon auch auf seine eigene Art Spaß, aber es ist nichts, was du ständig machen kannst. Ich glaube, dadurch kam das auch so ein bisschen, dass ich geguckt habe, was wäre was für mich, was macht mir Spaß. Wir hatten sowieso regelmäßig irgendwie Geschichten, wo wir gesagt haben, wir filmen, fotografieren ein bisschen. Mit Fotografie habe ich mich dann ziemlich schnell angefreundet. Bei Film ging es tatsächlich richtig los, glaube ich, als Simon zu uns gestoßen ist, weil der einfach auch nochmal völlig andere technische und auch kreative Prozesse angestoßen hat und Möglichkeiten mitgebracht hat. Der war da einfach schon extrem weit vor seiner Ausbildung hier.
Das heißt, war quasi der Bereich der Fotografie schon klar, als du angefangen hattest, oder war das noch so ein Hidden Talent, das man rausgearbeitet hatte? Also war das Marc und Björn bewusst zum Zeitpunkt deiner Einstellung?
Das glaube ich nicht. Ich habe mich tatsächlich auch nicht mit Fotografie beworben, wenn ich mich recht erinnere, weil ich das als Hobby gesehen habe, nicht aber als Talent, das ausreichend ausgeprägt ist oder ausreichend geschärft oder geschliffen ist, um damit tatsächlich hier im kreativen Prozess einen nennenswerten Beitrag zu leisten. Deswegen war ich da eher auch so, dass ich gesagt habe, ich verstehe die Prinzipien, ich verstehe, wie es funktioniert, ich verstehe, was dahinter steht. Ich kann gute Fotografie von schlechter unterscheiden und das hilft mir im Designprozess. Also so hatte ich das tatsächlich eher immer empfunden. Das war auch lange eine Geschichte bei mir, dass ich nicht sicher war, ob ich das als Hobby sozusagen opfern will, weil ich es zum Beruf mache. Mhm. Habe ich aber noch nicht mal, weil ich tatsächlich, also in meiner Freizeit noch viel mehr fotografiere als hier. Es ist ein bisschen eine Sucht geworden. Es ist in keinster Weise so, dass ich dadurch, dass ich es professionalisiert habe hier, in der Freizeit, dass es den Reiz eingebüßt hätte, gar nicht. Also im Gegenteil. Es ist sowohl privat als auch hier stark verflochten und tatsächlich, ja, so der große Faden, der sich seit so 6 Jahren da durchzieht.
Ich glaube, das ist immer ein ganz schwerer Moment sozusagen, ab welchem Punkt man sich selbst als der Profi anerkennt, den man nach außen transportiert oder der man nach außen wahrscheinlich schon ist. Ja. So, das ist dieser Prozess, gerade eben, wenn es nochmal so ein bisschen neue Bereiche sind und man dann vielleicht auch, wir kommen ja vielleicht nochmal mehr aus einer klassischen Denke wie Jüngere, sage ich jetzt mal, was diese Quereinstiege angeht, sondern vielleicht hat man uns eher eingetrichtert, man muss die Sachen studiert haben oder man muss eine Ausbildung da dazu haben oder man muss, keine Ahnung, was schon in der Reputation haben, um sich so schimpfen zu dürfen sozusagen. Ich glaube, da sind wir vielleicht auch ein Stück weit anders erzogen, vielleicht ein bisschen bescheidener unterwegs. Und dann ist es natürlich krass, wenn man so einen Prozess einmal durchläuft, sagt, es ist eine Hobby-Thematik, die vielleicht aus einer Not raus geboren wird, zu sagen, wir brauchen einen Fotografen, das kannst du doch auch. Vielleicht startet man mit irgendwie was, wo man noch ein bisschen Luft sieht, sowohl kalkulatorisch als vielleicht auch planerisch, zu sagen, okay, das ist jetzt mal ein Projekt mit doppeltem Boden, da starten wir und da wird dann abgeliefert und dann merkt man auf einmal, hoppla, der kann ja noch viel, viel mehr, wie was wir gedacht hatten, und man merkt es ja auch dann irgendwann mal selber. Und dann aber eben in diesen hinterfragenden Prozess zu gehen, bin ich das jetzt? Möchte ich das jetzt sein? Will ich mich da weiterentwickeln? Das ist ja auch dann die große Frage, wo stecke ich meinen Effort rein? Also wo packe ich meine Recherche rein? Wo ziehe ich meine Inspiration her? Und so weiter und so weiter. Hat ja immer ein bisschen was da damit zu tun, wohin möchte ich mich einfach selber entwickeln? Und dann da zu sagen, ja, das ist das, worin ich mich sehe. Ich glaube, das ist hart. Oder zumindest nicht einfach.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke tatsächlich, was du gesagt hast, ist richtig, dass man sich am Anfang, dadurch, dass wir geprägt sind von diesem Junge, du musst eine Ausbildung machen, du musst studieren und so, dass wenn du was nicht studiert hast, dir erstmal nicht zutraust, das tatsächlich ausreichend gut hinzukriegen. Und das ist bei der Fotografie natürlich nicht anders als bei anderen Berufen. Wenn du eine Ausbildung gemacht hast, hast du ein völlig anderes Wissen, hast du völlig andere Erfahrungen, als wenn du da einfach quer reinspringst. Das heißt, es hat schon auch einige Jahre gebraucht, bis ich da nicht nur das Selbstbewusstsein entwickelt habe, nicht mehr sich ständig als Imposter zu fühlen, sondern das ist auch tatsächlich was, womit ich bis heute beschäftigt bin, einfach zu gucken, was fehlt mir noch, was kann ich noch dazulernen, was fehlt mir an Wissen noch, was gibt's an neuen Möglichkeiten. Also ich bin, glaube ich, ja, da vielleicht noch ein Stückchen hungriger, als ich wäre, wenn ich das Gefühl hätte, ich hätte eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Also dadurch, dass ich anfangs das Gefühl hatte, mir fehlt da was, um das richtig zu machen, bin ich jetzt immer noch so, dass ich sage, mir fehlt bestimmt immer noch was, um das besser zu machen. Und es ist natürlich auch so. Also ich lerne mit beinahe jedem Shooting einfach nochmal was dazu.
Und dann die Richtung Film kam dann quasi mit Simons Anstellung, der das ja auch aus dem privaten Bereich mit im Gepäck hatte, also auch ja eigentlich nicht aus der Ausbildung raus, sondern auch aus der Passion dann mitgebracht hatte. Das ist ja schon nochmal auch ein bisschen ein Unterschied, auch so vom Bewertungsprinzip, wie gehe ich ein Konzept an, filmisch, wie denke ich filmisch, da dann aus der Fotografie reinzuwachsen, nicht easy, oder?
Nee, also es hat tatsächlich natürlich technisch Überschneidungen, aber inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun, wie man eigentlich allgemein annimmt, weil ein Film natürlich, beziehungsweise, also wir unterscheiden ja schon so ein bisschen zwischen Video und Film, also geht's in erster Linie um Informationen oder wollen wir tatsächlich irgendwie eine ergreifende Geschichte erzählen, da haben wir schon so ein bisschen noch eine Unterscheidung, aber beides ist mit Fotografie nicht zu vergleichen, weil du brauchst ein ganz anderes Konzept, du brauchst einen ganz anderen Aufbau, hast andere Möglichkeiten, was Bildgestaltung und sowas angeht, hast aber natürlich auch ganz andere Herausforderungen auf technischer Seite, wie zum Beispiel Beleuchtung. Du kannst bei einem Video nicht einfach blitzen, wie du es beim Foto machen kannst, das heißt, du musst dir überlegen, wie kriegst du ein authentisches Licht hin mit den Mitteln, die du hast oder mit den Mitteln, die du beherrschst, weil Filmlicht ist von Bit bis, also es ist von wir benutzen Available Light oder wir haben ein kleines LED-Panel bis hin zu, wir haben ein LKW mit Licht. Das ist bei Fotografie in der Regel überschaubarer, weil man durch die Stärke des Blitzes im Prinzip das Umgebungslicht nahezu ausschalten kann. Das heißt, da hast du ganz andere Möglichkeiten. Und tatsächlich, als Simon kam, war ich so an einem Punkt, wo Video tatsächlich, ja, wir haben das sehr stiefmütterlich behandelt und tatsächlich weitestgehend extern gelöst. Die Sachen, die wir intern gemacht haben, das waren eher tatsächlich mein kleines Interview und solche Geschichten, aber nichts, was einen künstlerischen Anspruch hätte. Genau. Und Simon hat ja bei uns eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, hatte aber davor tatsächlich viele Kurzfilme gedreht, auch tatsächlich längere Filme schon. Und hat es als Hobby mit hereingebracht und natürlich eine unfassbare Erfahrungsbandbreite, was so Sachen angeht und eine sehr künstlerische, denke ich. Ich komme ja tatsächlich eher so aus der Werbung. Studium Mediengestalter ist natürlich auch eher, sage ich mal, mit dem Ziel, irgendwo in der Werbung zu landen. Da hast du eher nicht so, zumindest bei unseren, also bei meinen Unis war das so, dass das Ziel schon eher Kommunikation, Werbung war als jetzt Filmbranche. Und Simon hat diesen künstlerischen Aspekt hier einfach reingebracht und dadurch haben wir den Bereich überhaupt erst angefangen auszubauen. Weil das war schon und ist immer noch ein großes Alleinstellungsmerkmal, das wir auch durch ihn haben, das jetzt auch im Bereich 3D einbringt, ist diese filmische Denke. Also bei ihm entsteht einfach ein richtiger Film und kein Video, würde ich mal. Also da tatsächlich würde ich so den Schnitt, wenn er, können wir vielleicht noch über ein paar Beispiele sprechen, aber bei ihm kommt in der Regel tatsächlich was Hochkreatives, was Hochemotionales raus. Das war davor bei uns einfach nicht so drin. Also das war der Startschuss bei uns tatsächlich für Video.
Ja, mega. Ein absoluter Cinegraph an der Stelle. Was war deine erste Film-Video-Regisseur-Experience? Kannst du dich daran erinnern?
Ich bin mir nicht sicher, welche die erste war. Eine der ersten war sicherlich, also eine der ersten größeren, sage ich mal, war Standortagentur Neckaralp, gehe ich mal von aus. Das war so vor 5, 6 Jahren haben wir das gedreht. Das war, muss ich die Geschichte richtig wiedergeben, ist im, also Briefing kurz zusammengefasst war, wir haben 13 Sekunden, weil das ist der Timeslot, den die Standortagentur bei RTF, beim Regionalfernsehen hier gebucht hatte. Mhm. Immer vor den Nachrichten, ich glaube 3 Wochen lang, jeden Abend vor den Nachrichten, 13 Sekunden. Und in der Zeit wollten sie den Standort Neckaralb, also die komplette Region, als zukunftsorientiert, als weltoffen, als technologisch fortschrittlich und so weiter darstellen. Und da sind 13 Sekunden natürlich nicht besonders viel. Deswegen haben wir dann tatsächlich als Mittel der Wahl genommen, wir haben DeLorean genommen, haben da einen Professor und einen ein Schüler sozusagen, einen Assistenten reingesetzt und die sagen, jetzt muss ich mich tatsächlich auf den Text besinnen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, sowas wie geht's in die Zukunft? Da wo hier, wo wir hinfahren, hat die Zukunft schon angefangen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben das Marc und Felix damals gedubbt, weil die Stimmen nicht gut waren von den zwei. Das weiß ich auch noch. Also da war schon auch viel Handarbeit und wir haben das hier in der Tiefgarage gedreht.
Das ist total witzig. Ich erinnere mich noch gut an den Film, weil ich nichts von dem Film mitbekommen hatte, beziehungsweise was die Produktion und das Konzept und alles anging. Ich hatte quasi keinen Überschneidungspunkt zu dem Projekt, also wirklich 0,0. Und ich meine so, das Erste, was ich von diesem Film gesehen hatte, waren zum einen die Riesenparty, als dieser DeLorean irgendwie ankam auf dem Autoanhänger. Das ist ja eh ein unglaublich Blicke anziehendes Auto. Und dann ging's hier WhatsApp-gruppenmäßig total wild. Und dann das Nächste, was ich gesehen hatte von dem Projekt, war der fertige Film. Das war der fertige Film. Und ich weiß noch, dass mich da so ein Moment gepackt hatte, dieses, okay, krass, da ist für mich quasi das Kino, Kavallerie-Kino sozusagen, hat da angefangen, ein Stück weit. Mhm. Das war für mich so ein Erreichen eines neuen Levels, was so die Qualitäten des Filmischen anging, weil da halt einfach auch so Kompetenzen zusammengekommen sind. Wir hatten ja einmal irgendwie in the Post abgefahrenes 3D-Zeug, diese brennenden
Reifenspuren,
ja. So, genau. Ja, das ist alles nicht easy, dann die Lichtsituation, dann so wie du sagst, das alles irgendwie runtergedreht in der Tiefgarage, das ist nochmal ein anderes Setting, fusioniert, da irgendwie die ganzen Effekte, das reingeballert. Klar, ist jetzt 5 Jahre her, also wahrscheinlich betrachtet man den Film aus deiner Brille. Weiß nicht, kannst du ihn angucken? Wie ist es mit so Projekten, wenn die altern?
Es ist schwierig, aber ich glaube, das ist bei uns sehr branchenspezifisch, dass man einfach Sachen, die man vor 5 Jahren gemacht hat, die kannst du eigentlich. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich glaube tatsächlich auch bei dem Film ist es, das war schon, wie du sagst, das war so der erste große Sprung, den wir da gemacht haben. Und da ist viel zusammengekommen, da haben wir auch viel zum ersten Mal gemacht. Es hat gut funktioniert, wir haben viel an Effekten auch tatsächlich vor Ort gemacht. Also wir hatten eine große Strahle unten in der Tiefgarage und sind dann mit Pfandflaschen, haben wir davor gewedelt um die Geschwindigkeit beim Fahren und so. Und genau hinter den Seitenscheiben hatten wir jeweils Fernseher postiert. Das heißt, der Hintergrund ist nicht Greenscreen oder so, sondern da ist tatsächlich...
Um die Lichtsituation. Eigentlich so, wie es die ganz Großen in Hollywood auch machen.
Wie sie es jetzt machen.
Mit genau, den 360 Grad.
Mit den riesigen LED-Wänden, ja. Da tut sich gerade viel und wir haben es sofort. Nee, aber tatsächlich war das damals aus der Not rausgeboren, dass wir einfach mit einem Greenscreen nicht so gut umgehen konnten auf der Seite, dass wir gesagt hätten, wir kriegen nachher die Fahrt und die Beleuchtungssituation so gut rein, wie wir sie brauchen. Und haben uns da dann beholfen. Aber das war tatsächlich, also war sehr hands-on, der Film, aber ist gut geworden und hat gut funktioniert. Insofern, ich kann den schon noch anschauen, tatsächlich besser, als ich dachte. Ich dachte so, nach 5 Jahren kannst du nicht mehr. Und es geht aber schon noch, finde ich. Auch Sounddesign und so, also es ist alles für 13 Sekunden transportiert er enorm viel. Wir haben auch in dem Film selber sind, glaube ich, 15 Objekte versteckt und Logos und Aufkleber auf dem Auto und alles mögliche von Firmen aus der Region, die uns dafür irgendwelche Sachen gegeben haben. Die Kleidung von denen ist aus Albstadt, aus einer Manufaktur. Wir haben von Paul Horn irgendwas vorne drin liegen und so. Also da haben die auch so eine Art Gewinnspiel draus gemacht, wer da alle 15 findet oder sowas.
Das heißt, wir haben ein Product Placement von unseren Kunden.
Unter anderem von unseren Kunden, aber tatsächlich war das gar nicht so einfach, da an die ganzen Unternehmen ranzutreten. Und in der Geschwindigkeit, die wir da als Vorgabe hatten, weil ja natürlich auch die Sendetermine fest gebucht waren, dann die ganzen Objekte zu kriegen und so. Aber es hat echt gut funktioniert. Also War ich erstaunt und war ja nicht der einzige Dreh, den wir in der Tiefgarage gemacht haben.
Ja, wie Vatar Bosch haben wir ein ähnliches Repertoire aufgefahren. Also ich weiß noch, als ich den Film, wie gesagt, gesehen hatte, der hat mich total umgehauen. Fand ich affenstark. Wirklich ein ganz, ganz cooler Film. Der hat auch durch seine Kurzweiligkeit, diese 13 Sekunden tun dem Film absolut gut, finde ich. Und war für mich mindblowing, als ich den gesehen habe. Aber jetzt gehen wir mal von 13 Sekunden auf ein ganz anderes Kaliber. Wir haben gesagt, wir wollen auch nochmal über einen anderen Film sprechen, Saif. Also springen wir hier von der kurzweiligsten Form des Films in die etwas längere. Von was sprechen wir da zeitmäßig?
Gut 10 Minuten.
Gut 10 Minuten. Gut 10 Minuten mit einer starken Story zu füllen, so dass sie packt und die Leute mitzieht, die Betrachter, nicht einfach als Challenge. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, Genau, entstanden ist das Projekt über die türkische Gemeinde Baden-Württemberg. Die kam auf uns zu mit tatsächlich einem Buch von einem Geflüchteten aus Syrien, der damals gerade so als Flüchtling die Anerkennung gekriegt hat. Die musste er sich vor Gericht erstreiten tatsächlich. Der hat seine Reise von Syrien inklusive so Ausschnitte seiner Kindheit, seiner Entwicklung und die Reise nach Deutschland, auch die Ankunft in Deutschland und Deutschlernen und solche Sachen alles zusammengefasst in einem Buch. So eine Art Tagebuch. Also es besteht tatsächlich aus verschiedenen Episoden, ist nicht jetzt besonders dramaturgisch aufgebaut, sondern eher so ein Erfahrungsbericht. War aber total spannend, das zu lesen. Es ist auch hat nicht besonders viel Umfang, ist da bis in einer Stunde bis da durch oder in anderthalb. Ja, und hat uns gefesselt. Und dann haben die gefragt, was machen wir da? Also wir haben Budget. Wir würden da gerne irgendwas Filmisches machen, um das für Schüler und Schülerinnen im Unterricht irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, was Flucht und Vertreibung bedeutet, was es mit einem Kind macht. Das heißt, hier ging es tatsächlich um Emotionen. Und das ist was mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist einfach zu versuchen, aus Leuten Emotionen, in Leuten Emotionen auszulösen. Das heißt tatsächlich gezielt darauf zu gehen, dass in Leuten was passiert, dass sie sich mit einem Thema beschäftigen, dass sie darüber nachdenken. Und da ist bei mir immer so die Spannungsfelder sind bei mir auf der einen Seite, ich will die Emotionen, auf der anderen Seite will ich nicht vorgreifen. Also ich will nicht indoktrinieren oder den Leuten sagen, was sie fühlen sollen, was sie denken sollen, sondern ich will möglichst das, was dem jungen Saif in dem Fall passiert ist, einfach nachfühlbar zu machen. Also das war so das Ziel. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir auf eine 3D-Animation. Wir hatten das große Glück, dass der Kunde sehr, sehr vertrauensvoll mit uns zusammenarbeitet. Und uns einfach viel überlassen hat. Also wir haben tatsächlich gesagt, wir machen eine 3D-Animation, haben ein, zwei kleine Szenen, ich glaube eine Szene tatsächlich, nur hat Simon mal gerendert. Da hat man so ein paar Parameter festgelegt und ich habe so, was die Musik angeht, hatte ich so 10 Sekunden mal komponiert und denen gezeigt. Und das war das, womit wir da reingegangen sind in die Präsentation. Und haben die gesagt, das ist cool, jetzt macht den Film. Und das Nächste, was sie gesehen haben, war der fertige Film. Also das tatsächlich heißt, lief das komplett ohne Supervision und komplett nach uns. Also ich habe aus dem Buch dann ein Drehbuch geschrieben, habe da eine Geschichte draus gemacht, die man in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, erzählen kann und die auch die Inhalte ausklammert, die nicht unbedingt relevant sind für die Geschichte oder die auch nicht unbedingt jetzt dazu passen, und habe praktisch so versucht, aus diesem Buch, aus diesen Erfahrungen die Essenz rauszuziehen. Und das haben wir in einen Film gepackt. Der Animationsstil, das war tatsächlich Simons Werk. Er hat da sehr viel auch Hirnschmalz reingesteckt. Wir haben die Framerate auf 12 Frames pro Sekunde gesenkt, um tatsächlich so ein bisschen so einen Stop-Motion-Look zu erzeugen. Die Figuren haben zum Beispiel keinen Mund, weil wir gesagt haben, die haben keine Stimme. Die können die Stimme nicht erheben. Mhm. Die haben was ganz Puppenartiges in der Bewegung, gerade auch durch diese Stop-Motion, weil wir im Prinzip zeigen wollten, dass die wie Marionetten sind. Die werden mehr gespielt, als dass sie selber entscheiden, wo ihr Weg hingeht und solche Sachen. Also wir haben uns da viel Gedanken gemacht. Saif hat tatsächlich auch sehr gut Deutsch gelernt, er hat die Geschichte selber erzählt, also die Off-Stimme ist von ihm, was dem Ganzen auch nochmal einfach emotional viel gibt. Und ja, am Schluss sind 10 Minuten draus geworden, gut 10 Minuten, und die werden tatsächlich im Unterricht zum Thema Flucht und Vertreibung genutzt. Zusätzlich haben wir das Projekt dann noch ausgeweitet und tatsächlich Unterrichtsmaterial für 6 Unterrichtsstunden dazu gemacht, mit verschiedenen Spielen, mit verschiedenen pädagogischen Konzepten dazu, um das Thema einfach in einem 2-, 4- oder 6-stündigen Rahmen zu behandeln, um den Film so ein bisschen rum, um das Buch rum, weil das, glaube ich, als Vorlage für Lehrerinnen und Lehrer ganz geschickt ist, dass man denen nicht nur den Film hinwirft, sondern tatsächlich sagt, da ist ein Konzept dahinter. Das sind die Lerninhalte und das sind die Methoden, mit denen ihr das vermitteln könnt. Wird tatsächlich wohl auch ganz gerne genutzt.
Ja. Das heißt, Sprecher selbst war Saif, also genau. Autor des Buchs. Du hast die Geschichte und geschrieben, umgeschrieben. Simon hat die Visuals gemacht, die ja auch diese Fallhöhe einfach haben. Also so ein sehr, sehr ernstes Thema. Eigentlich ein bisschen in dieser Sandmann-Optik so ein bisschen mit rüber zu transportieren. Die Szenen waren ja auch alle sehr, nicht unbedingt statisch, aber So, sie packen ein, gehen viel über quasi ein bisschen Zoom, gehen viel über dieses Thema der Miniaturwelt, also genauso wie du es beschrieben hattest, diese Marionetten, die da irgendwo mit drin sind, so diese Tilt-Shift-Verlaufs, tiefen Unschärfenverlauf, der das alles eben aus so einer Vogelperspektive einen betrachten lässt, einen vielleicht auch ein bisschen hilflos lässt, so während des Betrachten des Films und natürlich auch, so wie du es gesagt hattest, der Film ist geht recht offen aus, oder? Der lässt einen quasi einfach zurück.
Also er geht vor allem völlig wertungsfrei mit dem Thema um. Also wir haben da natürlich so Thematiken drin wie die Überfahrt nach Europa und dass sie da praktisch Schleuse bezahlt haben für natürlich. Und dass sie, ich glaube, fünf Anläufe haben sie gebraucht, um rüberzukommen. Und dann sind sie natürlich nicht in Griechenland geblieben, sondern nach Deutschland und sowas. Also es gibt schon Themen natürlich, die sicher streitbar sind und wo hört Flucht auf und wo hört praktisch dieses Wegrennen auf und wo fängt dann die gezielte Migration oder wo will ich eigentlich hin, wo fängt das denn an? Das sind ja alles Themen, die tatsächlich auch diskutiert werden und kontrovers diskutiert werden. Aber das ist alles nichts, was ich in dem Film haben wollte, sondern ich wollte in dem Film einfach die Geschichte dieses Jungen möglichst authentisch erzählen. Damit die Schülerinnen und Schüler einfach spüren, was in so einer Situation mit einem passiert. Und er sagt auch tatsächlich in dem Buch und auch im Film, also er lernt jemanden kennen auf der Reise, einen Freund, so seinen ersten richtigen guten Freund, den er da kennenlernt. Klar, die Situation ist natürlich auf dieser Flucht auch eine ganz andere, das schweißt zusammen. Und er sagt dann tatsächlich, dass das die schönsten Tage seines Lebens waren, diese Flucht teilweise mit diesem Freund. Und das ist einfach irre, sowas erzählen zu dürfen. Also war wirklich richtig cool.
Jetzt habe ich hier schon einen Gänsehautmoment, einen kleinen.
Ich auch,
und,
es hört
wollte,
auch nicht auf.
Und wollte tatsächlich kurz, was das Ganze ja unterstreicht, so ein Film, also wir haben diese Tonspur, die inhaltlich natürlich sehr viel trägt, einen über diese Reise begleitet. Und wir haben noch die Tonspur in der Musik, wo wir auch eine kleine Besonderheit haben, Michi, von der ich gerne berichten würde, nämlich die Musik stammt einzig allein aus deiner Feder, ist es richtig?
Ja, das ist richtig. War tatsächlich auch ein großes Anliegen für mich, weil es ist natürlich nicht immer so, dass du, wenn du Filme machst, gerade wenn du Videos machst, muss es oft schnell gehen und du hast oft auch nicht das Budget, um da tatsächlich eine Eigenkomposition zu erschaffen. In dem Fall war es tatsächlich, wir hatten die Zeit, wir hatten das Budget und haben gesagt, das ist schlichtweg notwendig, weil mit Stockmusik so ein 10-Minüter zu erzählen in einer emotionalen Tiefe, dass er die Leute packt, ist aus meiner Sicht immer noch beinahe unmöglich, zumindest nicht in der Form, wie wir das jetzt geschafft haben. Und deswegen ist es was ich nicht häufig mache. Also es ist tatsächlich eher so eine Randerscheinung, dass ich mal komponiere. Aber es macht mir großen Spaß und hat auch in dem Fall richtig Spaß gemacht. Also ich habe damit so mit einer syrischen Laute, mit so einer Oud experimentiert und dann das meiste am Klavier geschrieben und umgesetzt. Ja, war wirklich schön, hat richtig Spaß gemacht und ist natürlich, hat den Emotionen vielleicht auch nochmal geholfen. Also zumindest mich selber hat sehr gepackt einfach, aber wahrscheinlich auch, weil ich den Jungen einfach kenne, der übrigens inzwischen Medizin studiert, was ziemlich cool ist. Sein Abi wurde nicht anerkannt in Deutschland, der hat sein Abi nachgemacht, dann Praktika gemacht und jetzt studiert er Medizin. Also das ist tatsächlich eine richtige Winner-Geschichte, die der Typ hingelegt hat. Ist wirklich beeindruckend, sehr beeindruckender Typ, sehr, sehr ruhig, sehr gelassen, sehr gefasst. Also ja, wirklich beeindruckender Typ.
Das heißt auf den Film schieben wir auf jeden Fall einen Verweis raus.
Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Herzenssache. Die 10 Minuten lohnen sich. Die lohnen sich wirklich. Die sollte sich jeder nehmen. Der ist emotional sehr, sehr, sehr mitreißend, der Film.
An der Stelle auch nochmal ganz kurz große Props raus an Simon, der tatsächlich da aus dem, was ich als Drehbuch geschrieben habe, ich bin kein großer Drehbuchschreiber, ich habe da tatsächlich ihm viel offen gelassen, weil ich auch einfach weiß, dass Simon und ich, wir verstehen uns ziemlich gut, was wir vorhaben, so mit Projekten, wo wir hinwollen, wo wir emotional hinwollen, das war uns schon klar bei dem Projekt und dass es so gut ineinander gegriffen hat und was er da geschaffen hat, ist wirklich abgefahren. Nicht nur, aber auch in Betracht auf Budget und Zeit, aber vor allem generell, also das ist wirklich Kunst, was er da geschafft hat.
Dann kann man sagen, ein ganz, ganz großer Treiber zur positiven Umsetzung des Projekts war das Vertrauen.
Ja, absolut. Also einfach das blinde Vertrauen, dass das, was der andere macht, schon zu dem passt, was wir machen.
Dass er wirklich aus allen Seiten und aus allen Richtungen einfach da gewesen ist.
Ja.
Jetzt ist es ein sehr, sehr emotionales Thema, der Film Saif und da die Komposition dazu. Ein anderes filmisches Thema, wo du auch mal kurz die Mucke dazu geschrieben hast, war unsere Feel the Flow-Kampagne für KUKA, was in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Wie kannst du da so zwischen diesen Welten irgendwie wandeln? Das stelle ich mir fast noch schwieriger vor bei der Musik wie bei der Grafik.
Tatsächlich ist es gar nicht so schlimm vielleicht, weil ich ja nicht festgefahren bin. Also dadurch, dass ich nicht bekannt dafür bin, dass ich immer klassische Musik mache oder sowas oder immer elektronische Musik oder sowas, bin ich nirgends so richtig festgefahren und da relativ offen. Ich bin auch, was Musik angeht, ziemlich offen und da viel unterwegs. Und das ist also wirklich für mich persönlich kein großer Unterschied, ob ich da jetzt einen Elektro-Track für KUKA mache.
Sagt er so easy.
Nee, weil das tatsächlich technisch gar nicht so unterschiedlich ist im Aufbau, finde ich, jetzt von der Musik her. Also von der Strategie, wie du da rangehst, ist es im Ergebnis natürlich was anderes, aber es geht in beiden Fällen um Emotionen. Es geht ja auch bei KUKA darum, dass du diese Roboter siehst und die bewegen sich zur Musik und hast diese etwas roboterartige Stimme der Frau, die das erzählt hat. Und das passt alles einfach gut zusammen, aber das ist auch eine Art von starker Emotionalität. Es packt einen halt nicht so wie eine Lebensgeschichte jetzt, wenn man Roboter tanzen sieht, aber trotzdem macht Spaß und ist intensiv und es ist am Ende des Tages ist es halt auch ein Beat und eine Melodie und so. Also es ist von der Art ist Musik einfach halt immer Musik und klar, manche Richtungen haben schon ihre Eigenarten, aber dadurch, wie gesagt, dass ich da nicht so tief drin bin und das nicht täglich mache, habe ich da keine so Scheuklappen auf. Das ist ganz gut.
Das heißt, wenn man da einmal die Stilmittel sozusagen verstanden hat und durchdrungen hat, dann kann man sich die Bausteine so hinsetzen, dass das entsprechende gewünschte Ergebnis dabei rauskommt.
Ein Stück weit auf jeden Fall. Also es ist viel einfacher.
Du spielst Klavier, oder?
Software.
Am Klavier quasi groß geworden. Und sonst noch ein Musikinstrument?
Ich habe mal angefangen, Ukulele zu spielen, weil das Klavier einfach nicht so...
Aber nicht jetzt erst,
nicht oder? So mobil ist. Nee, Ukulele habe ich tatsächlich, also das heißt jetzt erst vor 4 Jahren oder so, hat meine Frau mir eine Ukulele geschenkt und habe ich angefangen, Ukulele zu spielen.
Michi, warum weiß ich davon
nichts? Weil wir selten dazu kommen, Ukulele zu spielen. Tatsächlich habe ich die Ukulele, wollte ich immer mal ausprobieren, weil das ist halt so mobil.
Das Ding. Also das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendein Hawaii-Projekt.
Wir brauchen irgendein Hawaii-Projekt.
Aber wo wir Summer Vibes irgendwie rüberbringen oder sowas. Und ja. da kannst du ja auch mal kurz einen runterkomponieren mit einer Ukulele.
Ja, da müsste ich tatsächlich mehr dranbleiben. Also ich bin ehrlich, bei der Ukulele bin ich nicht so weit, wie ich gern wäre, bei einfach andere Sachen in den letzten Jahren. Die Priorität gewonnen haben.
Die Priorität gewonnen haben, wie zum Beispiel Papa werden. Wir haben ja bei dir, bei euch, wie auch immer, eine besondere Situation. Deine Frau Steph ist auch hier, Head of Digital. Du hier quasi Head of Foto, Film, Video, 3D.
Foto, Motion, 3D. Genau.
Foto, Motion, 3D. Das heißt, ihr habt Nachwuchs bekommen vor, helf mir,
20 Monaten.
20 Monaten? Okay, du rechnest noch in Monaten.
Ich rechne wieder in Monaten.
Ich
habe immer gesagt anderthalb, aber das ist einfach nicht detailliert genug, irgendwie, wenn es darum geht, wie alt sind die wirklich. Und jetzt habe ich nachgeschaut und es sind 20 Monate.
Und das heißt, bei euch kam es direkt ziemlich dicke. Ihr habt nämlich Zwillinge.
Ja.
Und da ist ja auch so ein bisschen das Thema Häuslebesitzer, bist jetzt auch geworden. Und da fällt ja auch viel an, Privatleben und Berufliches. Das alles unter einen Hut zu bringen, klappt?
Ja, also Beruf und Familie unter einen Hut bringen klappt natürlich nie. Also ist so richtig klappt es nie. Ich habe natürlich immer das Gefühl, dass ich beidem nicht so richtig gerecht werde. Ich denke, ich habe eine ganz gute Balance gefunden. Es ist auch tatsächlich so, dass mir mein Job ja auch Spaß macht. Also es ist ja nicht so, dass ich hier 8 Stunden sitze und denke, boah, ich will endlich wieder nach Hause, sondern ich hab schon auch natürlich viel Spaß hier und mache das gerne. Es ist nur einfach eine andere Verantwortung. Wenn du das Gefühl hast, du willst jetzt gerne nach Hause und mit deiner Frau irgendwie Abendessen, ist das was anderes, als wenn du denkst, ich habe die Kinder heute Morgen nicht gesehen, wenn ich sie jetzt heute Abend nicht sehe, morgen früh sehe ich sie auch nicht so. Dann denkst du halt einfach, einfach völlig anders und hast einen ganz anderen Druck, auch fertig zu werden und nach Hause zu gehen. Also das ist schon, hat sich schon jetzt verändert.
Das hat sich natürlich auch ein Stück weit dahingehend verändert. Wir kennen uns ja jetzt schon über eben diese besagte 10 Jahre, seitdem du hier angefangen hast. Und ich weiß auch noch so früher, du hast furchtbar viel gekocht in der Kavallerie.
Ja.
Kulinari, eigentlich fast jeden Mittag eine richtig, also nicht nur Virtuose an der Klaviatur, sondern auch Virtuose am Herd. Da sind wir richtig, richtig dicke verwöhnt worden von Michi, das weiß ich noch, war eine gute Zeit. Wir haben sogar einen Insta-Kanal ins Leben gerufen, die Kulinari mit,
richtig.
Mit richtig schönen Textperlen von Felix. Ich hab vorhin mal kurz durchgeguckt, da ist sowas drin wie Big Shrimpin' oder Keep Calm and Relax.
Ja, also da sind wahre Wunder verbracht worden.
Starker Auftritt von der Band Nudel mit Support von den Tomato Chicks. So. Also richtig, richtig bitteres Zeug, viel, viel Quatsch, den man einfach auch nebenher gemacht hat. Das ist natürlich, das relativiert sich mit dem Aufladen von Verantwortungen. Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Ich glaube, das bringt es natürlich ganz gut auf den Punkt. Man verliert nicht unbedingt eine Unbeschwertheit, aber natürlich so...
Eine Unbekümmertheit schon.
Eine Unbekümmertheit, genau. Das ist ein sehr, sehr gutes Wort. Man merkt, dass du textlich stärker bist wie ich. Man verliert eine Unbekümmertheit, die man natürlich irgendwie so mitnimmt ins Altern und dann eben auch, oder beziehungsweise nicht mitnimmt. Und dem versucht die ganze Zeit die Waage zu halten. Und ich glaube aber, das gelingt irgendwie immer ganz gut. Und es hat ja auch, ist ja auch ein normaler Prozess wahrscheinlich des Alterns. Wir haben ein großes Thema. Jetzt heißt es, 48 Minuten haben wir schon erreicht. KI. KI, sollen wir noch kurz drüber sprechen oder packen wir das in die nächste Folge? Und ansonsten habe ich noch ein...
Hier, Dings, wie heißt es nochmal? Dies, das.
Michi, CGI oder Foto?
Foto.
Okay. Datenlöscher oder Horter?
Horter.
Bringst du es nicht über Herz? Die Raws über Bord zu werfen.
Überhaupt nicht, weder privat noch hier. Das ist ganz schlimm.
Das heißt, du hast so eine krasse Serverstrategie bei dir zu Hause auf jeden Fall.
Ich habe eine ziemlich krasse Serverstrategie, die aber immer mal wieder ans Limit kommt.
Die immer mal wieder.
Und die Raws auch immer größer werden, da kann ich ja auch nichts für. Also das ist, bei jeder neuen Kamera, wenn die Raws, also die wir jetzt hier haben, die sind 120 Megabyte pro Bild, da geht nicht. Und dann noch Video natürlich und dann, das kommt ja noch erschwerend hinzu, weil wir Kinder haben viel mehr.
Das produziert natürlich richtig Datensätze.
Horten. Horten. Also ich kann nichts wegschmeißen.
Ich hatte vorhin auch kurz dran denken müssen, als wir über alternde Projekte gesprochen hatten und was ich krass finde, alternde Fotos, beziehungsweise so die Bearbeitungsmöglichkeiten, die in Fotos steckt. Und da habe ich immer so gedacht, wer braucht ein 120 Megabyte RAW? Braucht doch kein Mensch. Es ist aber so, wenn du mal irgendwann mal wieder über ein altes Bild stolperst, das halt einfach wirklich limited ist, was so die Pixeltiefe und einfach den Datensatz angeht, dann merkt man ganz schnell, warum man es doch braucht und warum es einfach ein bisschen mehr Spaß macht, auch wenn es gerne mal einen Server lahmlegt, mit 120 Megabyte RAWs zu arbeiten. Michi, hinter der Film- oder hinter der Fotokamera?
Fotokamera.
Mhm. Available oder Light Setting?
Boah, das ist schön, das ist situationsbedingt, aber ich mache wirklich gerne Available.
Mhm. Das beantwortet vielleicht auch schon die nächste Frage, das weiß ich nicht. Stativ oder aus der Hand?
Aus der Hand.
Okay. Das heißt eher der Spontaneous Typ an der Linse.
Es geht, ja. Also tatsächlich, wie gesagt, ich fotografiere unglaublich viel und gern die Kinder natürlich, meine Frau.
Da kannst du nicht mal ein Stativ stellen gehen.
Da kannst, also die sind jetzt, ja, wie gesagt, so knapp über anderthalb. Wenn du da Stativ aufstellst, dann weiß ich auch nicht, werfen sie es um oder nehmen es mit, aber die bleiben nicht davor stehen. Insofern alles aus der Hand und alles available. Aber tatsächlich macht mir das auch mit am meisten Spaß. Liegt aber auch daran, dass ich einfach gern Menschen fotografiere. Und natürlich gern Porträts im Studio, das ist so das eine, aber das andere ist einfach fröhlich Mensch. Deswegen habe ich auch viele Hochzeiten fotografiert früher. Das mache ich inzwischen nicht mehr so, schon auch ab und zu noch. Aber es ist körperlich natürlich auch einfach anstrengend, wenn du da irgendwie 12, 16 Stunden im Einsatz bist. Dann ist das Wochenende natürlich auch gelaufen, aber es macht nach wie vor einfach Spaß, weil gerade auf einer Hochzeit, die Leute, die du fotografierst, sind alle fröhlich, die feiern alle, die lächeln, die strahlen. Das ist, wenn es im Sommer ist, hast du oft noch schönes Licht mit bei. Also das ist schon so meins.
Wie nah gehst du daran? Hast du da quasi das fette Tele und bist so wirklich off und fotografierst so ganz aus dem Background oder schon eher so wandelnd unter den Leuten?
Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich habe viele Hochzeiten mit Steph, mit meiner Frau, zusammen fotografiert. Dann teilen wir uns oft auf.
Die Steph fotografiert auch?
Ja, Ah. Die fotografiert immer. Aber sag das bitte nicht. Das ist privat. Um sie zu zitieren. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir uns dann ein bisschen aufteilen. Es kommt auch immer auf die Situation an. Ich bin keiner, der in der Kirche hinter dem Pfarrer ihm ins Ohr atmet und also ein bisschen nach links. Das ist, da bin ich nicht so der Typ. Ich versuche da schon ein bisschen respektvoll mit den Leuten umzugehen. Aber das ist was wir im Prinzip im Vorgespräch. Es gibt Pärchen, die sagen, sie wollen, dass ich praktisch unsichtbar bleibe. Dann mache ich schon viel aus der Ferne. Aber ich bin am liebsten 35, 50er mittendrin.
35, 50er
mittendrin. Ja, das ist tatsächlich. Also und immer Festbrennweite. Ich bin tatsächlich, das einzige Tele, das ich habe, ist ein 150, 500 für Vögel und Rehe und sowas. Aber ansonsten alles Festbrennweite.
Ich hatte ja auch mal eine Kamera mit so einem Kit-Objektiv drauf, ja, wo so die Brennweite sich einstellen lässt. Furchtbar, ich komme damit nicht klar. Mir geht's genauso. Ja. Ich brauche eine Festbrennweite, um in irgendeinem Punkt fixiert zu sein, um zu sagen, das ist mein... also sobald, finde ich, diese Spielwiese zu groß wird und das passiert ab diesem... Das sind ja dann auch so von 50 bis...
Ja, also keine Ahnung, so 24-70 ist so ein Klassiker und dann legst du dich halt nicht mehr fest. Dann machst du dann immer entweder 24 oder du machst 70. Gehst entweder ganz nah ran oder machst total. Und wenn du so einen 50er dabei hast, auch im Urlaub oder so, du fängst an, Motive zu suchen. Du suchst das Spezielle, du suchst das Besondere, du suchst dir Bilder wirklich aus oder gehst mal ein paar Schritte hin, gehst mal ein paar Schritte zurück. Du spielst ganz anders und beschäftigst dich ganz anders damit, als wenn du einfach, das ist ein Gebäude, 24, zack, fertig, nächstes. Und das ist ein Mensch, 70, zack, fertig, nächstes. Also ich habe da echt mehr Spaß dran, mich selber auch ein bisschen zu challenge. Ich nehme manchmal in Urlaub einfach ein Objektiv mit.
Bist du Markenfanboy, was die Kameras betrifft?
Ja, was heißt Fanboy? Ich arbeite tatsächlich hauptsächlich mit Sony, also sowohl privat als auch hier. Ist daraus entstanden, dass die schlichtweg über lange Zeit, ich weiß gar nicht, ich bin mir ziemlich sicher, es ist immer noch so, die beste Mischung haben aus Film und Foto. Das ist, also natürlich haben die auch dezidierte Filmkameras und dezidierte Fotokameras, aber du kannst im Prinzip mit beiden beides machen und die Objektive, du kriegst für den Anschluss kriegst du alles an Objektiven, was du dir vorstellen kannst. Von ganz billig bis hochqualitativ. Deswegen, also ist für mich Sony tatsächlich jetzt nicht unbedingt aus Fanboy-Aspekten. Ich bin ja nicht so festgefahren, aber es hat sich einfach immer angeboten.
Ja, du hattest deine Olympus-Zeit auf jeden Fall, oder? Vorher war es Canon oder Nikon? Canon?
Genau, vor Olympus war es Canon. Wir haben auch hier früher mit Canon gearbeitet und sind dann gerade wegen Film auf Sony umgestiegen.
Sony hat auch, finde ich, den Markt in der letzten Zeit schon ganz schön durchgerührt, was die Fotografie angeht, oder? Die haben da wirklich Anteil gewonnen.
Ja, die haben auch tatsächlich einfach gute Sachen gemacht. Also die haben die kleinste Vollformat auf dem Markt. Die 7C, die habe ich tatsächlich privat für Urlauber und sowas. Und es ist unglaublich gut mit so einem kleinen 50er dran oder so. Bist du flexibel, ist leicht, ist stabil. Das ist schon, also die haben schon wirklich viel Erde gut gemacht gegenüber Canon. Kennen wir ja ganz lange, was Profifotografie anging. Ganz vorne inzwischen kenne ich viele, die auf Sony umgestiegen sind. Und wenn du dann einmal umgestiegen bist, hast du natürlich auch, ich meine, Sony hat auch lang schon vor Canon angefangen mit den Spiegellosen. Das war natürlich auch einfach ein Vorteil. Vor allem auch beim Fokus. Und dann, ja, wenn du einmal bei der Marke bist, hast du die Objektive und dann bleibst du in der Regel halt auch da.
Ich wollte gerade sagen, die ganze Peripherie bindet natürlich dann da. Genau. Ja, das ist ja so dieses Fotothema, einmal festgelegt. Dann ist es nicht ganz so easy, irgendwie schnell einen Switch zu machen. Ja. Aber ja, geht mir auch so, zumindest in der Wahrnehmung. Ich bin nicht so deep drin wie du. Ich ziehe mir nicht jede Canon, Nikon und Sony und Olympus Keynote rein. Was du natürlich vermutlich mal machst, also so wie du immer wieder von den neuen Produkten berichtest auf jeden Fall. Aber da hat sich, glaube ich, Canon und Nikon ein bisschen zu lange auf ihre Marke ausgeruht.
Ja, es gab vor allem nie diesen Zeitpunkt, wie es ihn jetzt gibt, dieses einfache Umsteigen. Liegt einfach daran, dass Canon und Nikon und so, die sind ja inzwischen auch auf Spiegellose. Das heißt, das System ist ganz anders aufgebaut, du hast nicht mehr den langen Weg. Das heißt, du brauchst neue Objektive. Und wenn du dir jetzt schon einen kompletten neuen Satz Objektive kaufen musst, dann kannst auch die Marke wechseln. Also das ist tatsächlich so ein Zeitpunkt, den hast du nicht oft. Und jetzt gab es den halt und jetzt haben halt viele dann gesagt, nee gut, dann steige ich um von Canon auf Sony, auch weil Canon so Sachen gemacht hat, wie dass du dir eine Kamera kaufst und wenn du dann in C-Log, also für ein Filmprofil filmen willst, musst du nochmal irgendwie 100 Euro extra zahlen und dann in Laden und dann schalten die dir das frei und also solche Sachen. Und das bei einer 3.500 Euro Kamera und das sind so Sachen, das darfst du halt einfach nicht machen. Also da darfst du dich nicht zu sicher fühlen, glaube ich, als Marke.
Wie viel KI haben die professionellen Kameras schon on board oder ist es jetzt quasi ein Markt, der jetzt erschlossen wird?
Geht's extrem viel. Schon lange. Also Gesichtserkennung okay. und solche Sachen. Die Sonys haben schon, also von denen weiß ich, dass sie relativ lange schon Gesichtserkennung haben. Was auch bei Hochzeiten zum Beispiel hilft, dass du Gesichter registrieren kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, du registrierst das Gesicht von der Braut und vom Bräutigam. Und wenn du eine Gruppe hast von 20 Leuten mhm. und hältst rein, fokussier das auf die Braut und den Bräutigam. Das ist schon, das sind schon so Geschichten, da hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich auch nochmal viel getan, dass du Gesichter auch verfolgen kannst, wenn sich die Person umdreht und dreht sich wieder um und dann ist der Fokus wieder auf dem Gesicht. Das sind so Sachen, das war früher eher schwierig, so vor 5 Jahren. Hat schon auch funktioniert, aber lange nicht so wie jetzt natürlich. Also wie es überall bei KI ist in den letzten 2, 3 Jahren. Eigentlich ja angefangen 2017 so richtig, ging es los. Seitdem ist es exponentiell.
Das heißt, das ganze Thema der KI ist natürlich für deine Unit auch nochmal richtig massiv. Da würde ich aber dann tatsächlich, weil wir jetzt an der Stunde kratzen, gerne vielleicht mal in einer anderen Folge drüber ein bisschen deeper sprechen.
Gerne.
Gut. Michi, das war's. Machen wir einen Sack zu. Reiten wir in den Mittag.